Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch wirklich heute sehr hier zu sein und mit euch so eure erste Veranstaltung, also die erste Einladung zu bekommen von euch, finde ich richtig cool. Genau, das Thema heute ist Antifeminismus. Der Titel Angst um die Vormachtstellung ist eben auch Titel des Buchs, das ich, genau, könnt ihr im Anschluss, ich mache kurz einen Werbeblock, anstatt für 18 Euro, für 15 Euro für den Autorinnenpreis bei mir bekommen. Genau. Im Vortrag heute gehe ich zunächst auf die Entstehung des Antifeminismus im Kaiserreich ein. Da zeige ich dann ja so Diskurse und auch Akteure, die da aktiv waren. Dann zeige ich Entwicklungen seit 1990, also Wellen, an die man sich dann vielleicht selber auch ganz gut noch erinnern kann. Der Zeitsprung ist deswegen auch, weil ich mich vor allem mit den zwei Zeiten beschäftigt habe, aber auch, weil die ganze Zeit zwischen 1945 und 1990 eigentlich noch nicht erforscht ist. Das heißt, genau, da gilt es vielleicht, sich das nochmal anzugucken, aber das erklärt den Zeitsprung, den habe ich jetzt nicht, den habe ich eher so gelegt, weil es dazu halt sonst bisher noch keine Forschungsliteratur gibt. Genau, und im Anschluss möchte ich dann die ideologische Anschlussfähigkeit von Antifeminismus und die gesellschaftliche Bedeutung aufzeigen, und dann haben wir danach noch Zeit für Diskussionen. Ich würde vorschlagen, dass wenn wirklich eine Verständnisfrage ist, dann könnt ihr die gerne zwischen reinstellen, aber irgendwelche Diskussionsfragen würde ich einfach im Anschluss klären. Die Frage können wir gleich noch dann im Anschluss. Nee, ich habe die nur gerade gehört und hat mich kurz rausgebracht, gar kein Problem. Genau. Zu den Begrifflichkeiten Antifeminismus, vielleicht auch die Frage, es stellt sich, warum ich nicht von Sexismus spreche. Genau, also Sexismus würde ich vor allem als ist eine Diskriminierungsform, die strukturell wirkt und also zum Beispiel, dass Frauen oft weniger verdienen als Männer und auch individuell wirkt, also dass zum Beispiel Männern zugeschrieben wird, sie sollen nicht verweichlicht auftreten und so. Also, und was ich wichtig finde, ist, dass Sexismus nicht nur, aber auch unbewusst abläuft, also dass dem Gesagten von Frauen oft weniger Bedeutung zugesprochen wird und dann vielleicht auch schneller unterbrochen wird und so. Und deswegen ist Sexismus auf jeden Fall eine Diskriminierungsform, die auch in progressiven Milieus auftaucht, weil es auch unbewusst eben oft stattfindet. Und Antifeminismus baut auf dieser Diskriminierungsform auf, ist aber eine gezielte politische Zurückweisung von feministischen und gleichstellungspolitischen Maßnahmen und ist deswegen vor allem, würde ich sagen, in konservativen bis rechten und religiös-fundamentalistischen Strömungen aktiv. Das so zur Begrifflichkeit. Und wichtig finde ich auch, dass Antifeminismus nicht jede Art von Feminismuskritik ist, weil Kritik ist immer auch wichtig, auch innerfeministische und völlig, das ist ja auch wichtig, dass sich eine Bewegung oder eine Idee weiterentwickeln kann. Aber Antifeminismus, davon würde ich immer dann sprechen, wenn keine inhaltlich kritische Auseinandersetzung mit Feminismus stattfindet, eher mit pauschalen Homogenisierungen und so einer Feindbildvorstellung gearbeitet wird und oft mit Zerrbildern. Das erste Mal von Antifeminismus wird dann in der Zeit des Kaiserreichs gesprochen. Geprägt wurde der Begriff von Hedwig Dohm, einer Publizistin und Feministin. Und die hat 1902 das Buch geschrieben, Die Antifeministen, ein Buch der Verteidigung, in dem sie festhält, die Frauenfrage in der Gegenwart ist eine akute geworden. Auf der einen Seite werden die Ansprüche immer radikaler, auf der anderen die Abwehr immer energischer. Letzteres ist erklärlich. Je dringender die Gefahr der Fraueninvasion in das Reich der Männer sich gestaltet, je geharnischter treten ihr die Bedrohten entgegen. Genau, das Buch habe ich auch gelesen. Ich kann es tatsächlich empfehlen, es ist zwar über 100 Jahre alt, aber es ist sehr kurzweilig und witzig geschrieben und auch spannend, wie viel man davon heute vielleicht noch aktuell ist. Genau, und im Zitat von Hedwig Dohm zeigt sich ja das Zentrale des Antifeminismus, dass er eben eine Gegenbewegung zu feministischen Bewegungen und Erfolgen ist. Und genau, deswegen möchte ich vielleicht kurz, um das nochmal aufzufrischen, nochmal die Erfolge der Frauenbewegung, der ersten Frauenbewegung im Kaiserreich und nochmal kurz auffrischen. Genau, weil die Emanzipation von Frauen wird etwa ab 1850 ein Thema. Da dem Ganzen vorausgegangen war die 1848er Revolution, bei der Frauen durchaus auch beteiligt waren und gezeigt und gemerkt haben, dass es gesellschaftliche Veränderungen geben kann, aber keine ihrer eigenen Emanzipationsforderungen, wie zum Beispiel das Frauenwahlrecht, wurde umgesetzt. Und im Zuge dessen ist dann aber auch wurden Emanzipationsforderungen lauter und Frauen haben sich angefangen, in Verbänden zu organisieren. Und ab 1890 lässt sich dann auch von einer institutionellen und erstarkten Frauenbewegung sprechen, die sich dann auch in bürgerlich, eine radikale und eine proletarische aufspaltet, also dann schon ein breites Spektrum hat. Und die zentralen Erfolge der Frauenbewegung waren eben nach und nach die Öffnung von Universitäten und höheren Schulen für Frauen. Also Frauen konnten dann auch studieren. Frauen stand vermehrt der Zugang zu Berufen im Bereich der Industrie und des Handels offen. Und das bedeutete gerade für bürgerliche Frauen auch, dass sie eine Alternative zur Versorgerehe hatten, also eine relative Autonomie dann. Und auch Parteien öffneten sich nach und nach für Frauen. Da hält August Bebel schon 1909, also noch vor der Einführung des Frauenwahlrechts, hält er fest, die Frauenbewegung, und zwar die bürgerliche wie die proletarische, hat in den letzten 30 Jahren viel erreicht, und zwar in allen Kulturländern der Erde. Es dürfte kaum eine zweite Bewegung geben, die in so kurzer Zeit so günstige Resultate erzielte. Also da ist einfach ab 1890 beginnt die Frauenbewegung zu erstarken eigentlich, und dann haben wir ja auch 1919 wird dann ja auch das Frauenwahlrecht eingeführt und 1912 gab es zum Beispiel auch ganz große Frauenwahlrechtsdemonstrationen, wo auch konservative Frauen beteiligt waren. Das heißt, es ist einfach eine super breite Bewegung gewesen und wenn man sich anschaut, was innerhalb von kurzer Zeit da alles durchgeführt wurde, einfach sehr erfolgreich. Wichtig ist aber gleichzeitig eben zu sehen, dass obwohl es sehr erfolgreich war, der Großteil der Menschen die Frauenemanzipation ablehnte und das vorherrschende Bild in der Zeit immer noch war, dass das weibliche Geschlecht ungeeignet für politische Tätigkeiten war. Auch von vielen Frauen wurde das so gesehen. Um so einen kurzen Überblick zu geben, wer ist unter Antifeminismus eigentlich zu verstehen im Kaiserreich, gehe ich auf so ein paar verschiedene Akteure ein. Also die christliche Kirche oder die evangelische Kirche war zunächst eigentlich der Frauenemanzipation eher gespalten gegenüber, weil die Frauenerwerbsarbeit wurde zunächst als was Positives bewertet, weil es auch so eine Gegenbewegung weil es ein Weg aus der Armut war. Aber gleichzeitig war bei ganz vielen eben das Bild, die Frauen sind für die Ehe bestimmt vorherrschend. Und dann setzte sich auch so am Ende des Kaiserreichs, also am Vorabend des Ersten Weltkriegs, setzten sich antifeministische Haltungen durch, die auch oft kombiniert waren mit antisemitischen Bildern. Und deswegen finde ich auch spannend, dass sich dann nicht mehr nur mit einer göttlichen Ordnung argumentiert wurde, die Geschlechterbinarität und die Aufteilung der Antifeminismus, sondern auch mit vermeintlich wissenschaftlichen Erkenntnissen oder medizinischen Erkenntnissen. Also zeigt sich, dass sich da immer so nicht ein Argument durchgehalten wird, sondern sich dann die christliche Kirche auch gerne bei medizinischen Argumenten bedient, wenn es der eigenen Sache dient. Großer Teile von Liberalen und dem Bildungsbürgertum wurden den Frauen zwar abstrakte Naturrechte zugesprochen, oder es war also Berufstätigkeit, freie Meinungsäußerung, Versammlungsfreiheit wurde den Frauen zugesprochen, aber was ihnen eben, wo dann die Solidarität meistens endete, war es immer, wenn es ums Wahlrecht ging, so was Abstraktes oder was nicht verfestigt ist oder die politische Mitbestimmung war dann auf jeden Fall, wollten sie nicht. Und auch spannend ist, dass die Bildungsinteressen von Frauen, denen zwar zugesprochen wurde, aber eine Trennung zwischen einer Frauenbildung und einer Männerbildung gefordert wurde, was wahrscheinlich auch damit zusammenhängt, dass in der Zeit gleichzeitig Explosion von Studierendenzahlen aufkam, weil immer mehr Leute studiert haben und dann war so der Wunsch nach so exklusiven Bildungseliten, die dann jetzt nicht auch noch für Frauen geöffnet werden sollten. Der Titel Angst um die Vormachtstellung eben steckt da immer schon so mit drin, dass es darum geht, Privilegien für sich oder für wenige zu behalten. Von Berufsverbänden wurde die Frauenemanzipation und die Berufstätigkeit zunächst auch abgewehrt. Also Lehrer zum Beispiel sorgten sich darum, vor Frauen, also vor Lehrerinnen, die jetzt ja auch studieren konnten, hatten sie Angst vor einer Konkurrenzsituation. Ich finde es deswegen so spannend, weil dann 1908 festgelegt wurde, dass der Anteil von Lehrerinnen an Mädchenschulen nicht über 2/3 und in Jungklassen nicht über 1/3 liegen durfte. Es wurde gesetzlich festgelegt und wurde in der Realität meistens deutlich unterschritten. Aber die erste Geschlechterquote in Deutschland war eine Negativquote für Frauen. Also wenn wir heute über Geschlechterquoten reden, von Frauenquoten geht es immer eher eigentlich um Mindeststandard oder Mindestquoten. Und hier geht es Höchstquoten, obwohl die eben unterschritten wurden. Die meisten Beamten- und Angestelltenverbände legten dann aber ja die Abwehr der Frauenerwerbsarbeit nach und nach ab, weil sich zeigte, dass Frauen vor allem Berufe im sich neu entwickelten Pflege- und Servicebereich übernahmen, also einfach andere Berufe übernahmen als Männer, also sich so eine geschlechtliche Aufteilung der Erwerbsarbeit eigentlich zeigte und deswegen war dann die Bedrohungssituation nicht mehr so groß und man arrangierte sich dann mit der Frauenerwerbsarbeit. Es zeigt sich dann vor allem, aber dass Antifeminismus halt nicht nur mit einem vermeintlich logischen Argument von Konkurrenzsituationen irgendwie, sondern dass es auch immer ideologisch ist, zeigt sich am Deutschnationalen Handlungsgehilfenverband, weil der bekämpfte weiterhin die Frauenberufstätigkeit, obwohl ja die Konkurrenzsituation eben eigentlich nicht vorhanden ist. Und da zeigt sich auch eine Verbindung, weil er gleichzeitig Frauen ablehnte, der Verband, und auch jüdische Angestellte. Also da zeigt sich, dass das eng mit politischen Ideologien verbunden ist. Der war aber sehr einflussreich. Also am Ende des Kaiserreichs waren etwa 40% der männlichen Angestellten in dem Berufsverband aktiv, also um mal so eine Dimension zu sehen. Und so das Zentrum des Antifeminismus waren der Alldeutsche Verband und der Agrarierbund. Da waren vor allem hat sich vor allem zusammengesetzt aus dem nationalen und deutsch-völkischen Milieu und darin waren vor allem Professoren, Lehrer, Mediziner und Juristen, also so ja, einflussreiche Berufsstände waren darin organisiert und genau, die bekämpften das Frauenwahlrecht insgesamt und wollten die Frau einfach ins Private zurückdrängen. Und argumentierten zum Beispiel, dass die Frauenbewegung Frauen entweibliche und zu Twitterwesen machen würde. Also das, ja, Vorwürfe, die man vielleicht heute auch manchmal noch kennt. Genau, die Frauenerwerbsarbeit wurde abgelehnt, weil das für Frauen ja eine Alternative zur Mutterschaft bedeuten würde. Und man wollte eben die Frau eigentlich aufs Private und auf das Mutterbild zurückdrängen. Was sich hier auch zeigt, sind eben, dass sich viele der Argumente eng mit dem Rassismus und der Rassenlehre der Zeit verbanden. Also gerade aus dem Verband oder aus den beiden Verbänden wurde die Musterung der Frau unter rassenhygienischen Aspekten vor der Ehe gefordert, also dass Frauen keine Erbkrankheiten irgendwie mit in die Ehe bringen. Genau, und auch ganz zentral war so eine Angst vor einer Entvölkerung Deutschlands in dem Bereich. Also genau, wissenschaftlich zeigte sich, dass es zwar einen Geburtenrückgang gab, aber gleichzeitig die Säuglingssterblichkeit abnahm. Das heißt, es gab eben keine Überalterung der Gesellschaft, aber das wurde eben der Frauenbewegung vorgeworfen, dass sie dafür verantwortlich wäre, dass es weniger Kinder gibt und gleichzeitig, dass es eben immer weniger dann auch verbunden mit so einer, ja, mit so einer arischen Vorstellung, dass Frauen rassenhygienische Aspekte, die sie forderten, nicht einhalten würden. Also genau, zeigt sich so, dass darüber Frauen eben auch zurückgedrängt werden sollten. Der Höhepunkt des Antifeminismus im Kaiserreich war so um 1912. Da wurde parallel zu diesen großen Wahlrechtsdemonstrationen, die waren auch 1912, wurde der Bund zur Bekämpfung der Frauenemanzipation gegründet. Der stand unter dem Motto, dem Mann der Staat, der Frau die Familie, und das Hauptaugenmerk war eben darum, ging darum, das Frauenwahlrecht zu verhindern. Und genau. Der löste sich dann 1919 auf, als das Frauenwahlrecht dann umgesetzt wurde, und gründete sich aber kurze Zeit später personell mit ziemlich vielen Überschneidungen als Bund zur Volkserneuerung neu und hatte da dann vor allem einen völkischen und antisemitischen Schwerpunkt. Und ja, Analysen zeigen auch, dass es dann große personelle Überschneidungen zum Antisemitismus in der Weimarer Republik und dann auch später zum Nationalsozialismus gibt. Deswegen sagt Ute Planert, eine Forscherin, die vor allem den Antifeminismus im Kaiserreich beforscht hat, dass der Antifeminismus als protofaschistische Bewegung gelten kann, weil er einfach ja vor allem auch personell da schon einiges vorbereitet hat, was später so die antisemitischen und ja auch den Nationalsozialismus vorbereitet. Aber jetzt mache ich diesen Sprung und überspringe mal so ein paar Jahre. Das ist aber, genau, vielleicht, wenn ich nachher auf die gesellschaftliche Anschlussfähigkeit eingehe, das Antifeminismus ist eigentlich, glaube ich, auch nachvollziehbar, dass es einfach, wenn man es an zwei Zeitpunkten sieht, dass es da viele Ähnlichkeiten gibt. Die ergeben sich auch jetzt schon so ein bisschen. Genau, also die erste Debatte, wo dann wieder von Antifeminismus gesprochen wird, ist die Debatte zum Feindbild Political Correctness. Die kommt, also die kennen wir heute immer noch, aber die kommt zu Anfang der 90er aus den USA nach Deutschland. Und genau, mit dem Begriff Political Correctness wird ja so das gesamte emanzipatorische und linke Spektrum eigentlich gefasst. Und was ich auch immer wichtig finde, ist, dass es ja immer schon eine Fremdzuschreibung ist, weil es einfach keine Gruppe gibt, die sich selber als Political Correctness irgendwie eigentlich beschreibt oder kaum oder mir nicht bekannt und es halt immer eigentlich ein Feindbild und Zuschreibung ist. Und besonders spannend finde ich, dass die Debatte zu Political Correctness in Deutschland insbesondere zunahm im Vorfeld eines neuen Gesetzes, das sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz unter Strafe stellte. Das wurde 1996 eingeführt und im Vorfeld nahm eben die Debatte zu und es wurde auch immer von Sexual Correctness gesprochen und gesagt, genau, da habe ich ein Zitat genau, das ist ein Artikel, da ist Feminismus und Apartheid über den Krieg der Geschlechter, also schon sehr zugespitzt. Und der schreibt zu dem Gesetz gegen sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz, nun haben Sie es erreicht, also die Gruppe der politisch Korrekten oder der Feministinnen, die Anmache im Büro unter Strafe zu stellen, mit Kanonen auf Spatzen zu schießen. Damit hat die Heteroliebe am Schreibtisch kaum noch eine aussichtsreiche Chance. Wäre doch für jeden die Gefahr zu groß, bei Sympathiebekundungen missverstanden oder gar als Arbeitskollege oder lästiger Konkurrent mit Schmollmund, Blusen- oder Honigschussfalle beruflich kaltgestellt zu werden. Also Diskussionen, die auch heute noch bei der MeToo-Debatte teilweise auftauchen, aber genau, also da sieht man auch so diese große Verzerrung, dass das Gesetz gegen sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz eben zum Auswuchs feministischer Regelungswut deklariert wird und völlig überspitzt dargestellt wird. Aber das ist natürlich auch in der Zeit, wo gerade die Vergewaltigung in der Ehe auch noch nicht strafbar war. Also das kommt dann kurz danach, das Gesetz. Aber ja, das ist natürlich für Antifeministen irgendwie waren große Debatten in der Zeit, weil da auf einer rechtlichen Ebene auch einiges sich verändert hat. Genau, und was ich da auch wichtig finde, gerade das können wir heute bei den ganzen Debatten um Political Correctness und auch damals schon so, dass es da auch enge Verbindungen immer zu Rassismus auch gibt. Also damals wurde dann über die sogenannte Multikulti-Gesellschaft irgendwie immer dagegen gewettert oder von Autoren, die sich stark diesen PC-Debatte sich damit beschäftigt haben, haben zum Beispiel die Angriffe auf die Flüchtlingsunterkünfte in Mölln und Ostdeutschlichenhagen und so auch immer nur als vermeintlich rechtsradikal benannt und gesagt, ja, das dient ja wieder nur Linken, wenn man sich damit beschäftigt. Also immer auch eng verbunden und personelle Überschneidung zu rassistischen Argumenten oder ja. Genau, dann würde ich oder lässt sich von einer weiteren Welle des Antifeminismus sprechen oder verbunden. Das löst sich auch nicht ab. Also die Wellen, die ich jetzt benenne, die lösen sich nicht immer einfach ab. Das sind eher so, ja, die laufen auch parallel ab. Aber genau, so ab Mitte der 2000er lässt sich von einem männerzentrierten Antifeminismus sprechen. Da gab es gerade Ende der 2000er wurde dann die Einführung einer Frauenquote in Führungspositionen in großen Wirtschaftsunternehmen gefordert und dann auch umgesetzt. Und im Vorfeld dazu gab es eben eine große Debatte. Und eine Analyse zeigt, dass die Analyse hat in großen Wochenzeitungen, also jetzt nicht nur irgendwie in einem rechten Spektrum, sondern auch im Spiegel und so das Ganze analysiert und zeigt, dass die in den ganzen Debatten die strukturellen Ungleichheitsbedingungen auf dem Arbeitsmarkt zu Ungunsten von Frauen und die zwischen Frauen und Männern immer noch ungleiche Verteilung von unbezahlter Sorge- und Pflegearbeit eben nicht genannt wurde, sondern vor allem mit binären Geschlechterbildern und vermeintlich grundsätzlichen Unterschieden zwischen Frauen und Männern argumentiert wurde, also im Sinne von Frauen wollen halt keine Karriere machen, Frauen, ja, so ein bisschen so, die wollen ja eigentlich auch zu Hause bleiben oder die wollen ja in andere Berufe gehen. Und dann wurde auch kritisiert, dass eine Frauenquote das geltende Leistungsprinzip außer Kraft setzen würde. Und ganz deutlich ist, dass sehr oft und deswegen auch männerzentrierter Antifeminismus mit Begriffen wie Männerdiskriminierung gesprochen wird oder von der verlorenen Männergeneration gesprochen wird, wenn die Frauenquote kommt und immer mit Begriffen wie Zwang und Zwangsquote gearbeitet wird. Und in einem Weltartikel, ja, also oder wie überspitzt es ist, zeigt sich zum Beispiel an einem Weltartikel von Reinhard Sprenger, in dem er schreibt, der Geschlechterproporz hat zudem eine Gesellschaftsstruktur vor Augen, die man in Europa eigentlich überwunden glaubte. Den Ständestaat, das Kastenwesen. Der Lebensweg des Einzelnen wird von der Geburt bis zum Tod unüberwindlich sozial eingemauert vom Geschlecht. Sind nicht planwirtschaftliche Volksbeklickungen schon einmal gescheitert? Also da wird die Frauenquote mit dem Kastenwesen in Indien und mit Kommunismus gleichgesetzt, also völlig überspitzt. Und was ich auch spannend finde, zum einen, also mit welcher Dramatisierung gearbeitet wird und auch, dass gesagt wird, eine Frauenquote würde dazu führen, dass der gesellschaftliche Lebensweg dass das Geschlecht den Lebensweg einmauert, wobei das ja eigentlich dem Ganzen entgegenlaufen soll. Also ist ja eigentlich eine geht ja um Empowern, weil Geschlecht eben so viel die gesellschaftliche Stellung so voraussetzt. Aber ja, es wird einfach umgedreht. Das ist auch so klassisch antifeministisch, was oft passiert. So einen weiteren Diskurs oder eine weitere Welle ist Gender, also das seit Mitte der seit den 2000ern steht insbesondere Gender im Fokus von antifeministischen Diskursen. Was da wichtig ist, ist, dass einige AkteurInnen sich rhetorisch positiv auf den Feminismus beziehen, also sagen, ja, Frauenwahlrecht war wichtig und auch, dass die Vergewaltigung in der Ehe jetzt unter Strafe stellt, finden wir alles richtig, aber jetzt ist doch die Gleichstellung vorhanden, jetzt doch mal gut und alles, was jetzt kommt, ist übertrieben. Das ist ganz eng verquickt mit dem Begriff Gender, weil man sich dann ja positiv auf den Feminismus beziehen kann und Gender dann irgendwie da rausnimmt und sagt, das ist jetzt aber alles völlig, völlig übertrieben. Und das Bild ist von der Weltfrauenkonferenz 1995 in Peking, weil da beginnt auch praktisch diese Debatte, weil da in großen Dokumenten dann erstmals der Begriff Gender und nicht mehr nur Frauen verwendet wird. Und die Debatte angefeuert hatte auch der Papst Johannes Paul II. Damals, der hatte nämlich im Vorfeld versucht, zu verhindern, dass der Begriff Gender verwendet wird und hatte einen offenen Brief an die Frauen geschrieben, in dem er betonte, dass die binäre Geschlechterordnung, also es gibt Frauen und Männer mit klassischen Aufgabenteilungen in der Gesellschaft, für das Christentum unausweichlich seien und jede Abweichung von heteronormativen Geschlechterbildern aus Glaubensgründen abzulehnen sei. Also hat er sich da sehr groß versucht einzumischen, hat nicht funktioniert, aber seitdem hat sich der Vatikan viel mit dem Begriff Gender beschäftigt. Also es wird ein bisschen gewitzelt und ein bisschen davon ausgegangen, dass es die beste Bibliothek zum Begriff Gender eigentlich im Vatikan gibt, dass sie sich immer die neueste Literatur anschaffen und da immer auf dem neuesten Stand eigentlich sind, also weil sie das arg betrachten. Und das erste Mal der Begriff Gender-Ideologie, den man heute ja auch irgendwie ganz oft im Zusammenhang mit Antifeminismus hört, wurde auch zum ersten Mal vom Vatikan in der Publikation verwendet. Also ist da auch durchaus einflussreich, zumindest was den Diskurs angeht. Dann ist so gerade immer noch bei Thema Gender im Fokus 2006 so ein spannendes Jahr oder so eine starke Welle des Antifeminismus. Da beginnt nämlich die Debatte um die Strategie des Gender Mainstreaming. Also, ist eigentlich ganz spannend, weil das in dem Jahr eigentlich jetzt, das wurde schon davor, also schon 1996 ist es im Vertrag von Amsterdam festgehalten worden, aber dann 10 Jahre später ungefähr beginnt die Debatte und wurde je von einem da gab es 3 Artikel, die sehr einflussreich waren. Ein Artikel von Bettina Röhl im Cicero, wo sie mit dem Titel die Gender-Mainstreaming-Strategie. Dann gab es einen Artikel von René Pfister im Spiegel, Der neue Mensch und Volker Zastrow in der Welt, politische Geschlechtsumwandlung. Die waren sehr einflussreich und daran ist eine große Debatte in verschiedenen Magazinen aufgetreten. Und schon die Begriffe der neue Mensch oder politische Geschlechtsumwandlung zeigen eben, wie zugespitzt da gearbeitet wird. Mit Polemik und Angstbildern wird gearbeitet. und rückt auch Gender Mainstreaming in so totalitäre, mit totalitären in Regimen in die Nähe. So ein Antikommunismus zeigt sich da auch, also der neue Mensch, ja, mit großen Angstbildern. Und Analysen zeigen auch, dass sich eben nur vordergründig geht es eigentlich um Gender Mainstreaming, und in den Artikeln wird sich eigentlich sowieso gegen jegliche feministische Theorie und Praxis eigentlich gewehrt. Also rhetorisch dann vielleicht nochmal positiv drauf Bezug genommen, aber die Ideen werden generell verworfen. Und ähnlich wie in der Debatte in dem männerzentrierten Antifeminismus bei der Frauenquote werden hier Männer als bedroht dargestellt und vor einer feministischen Machtübernahme gewarnt. Und es wird behauptet oder es wird die Befürchtung geäußert, dass Feminismus ein neues Herrschaftssystem zugunsten von Frauen einführen wolle, also so mit großen Angstbildern und Verlustbildern gearbeitet. Und auch hier wird der Begriff Zwang, also Gender Mainstreaming ist Zwang, ganz oft verwendet. Und parallel und in Überschneidung und das Ganze auch befeuert, ist die Debatte zu Eva Herrmanns Buch, also ehemalige Tagesschausprecherin, hat das Buch Das Eva-Prinzip geschrieben, in dem sie fordert, dass Frauen sich um Haushalt und Familie kümmern sollen, dass sie eben nicht auf Karriere achten sollen, und kritisiert Feministinnen dafür, dass sie Geschlechtergerechtigkeit anstreben und das würde eigentlich der göttlichen Ordnung widersprechen. Also hat sie da so ein Buch geschrieben, das eben höchst reaktionär und konservativ ist, und das hat das in den großen Medien dann auch eine angeheizte Debatte über Mütterlichkeit und Frauenerwerbsarbeit vorangetrieben. Und parallel gab es auch noch im Jahr 2006 eine Debatte zum demografischen Wandel, also zu der Befürchtung einer Überalterung der Gesellschaft, und da wird auch der Feminismus für den demografischen Wandel wieder verantwortlich gemacht, wie wir es ähnlich schon im Kaiserreich hatten, und gefordert eben, Frauen sollen anstatt Karriere zu machen, sich auf ihre Rolle als Mutter besinnen. Was ich in der Debatte auch wichtig finde zu betonen, ist, dass vor allem die Kinderlosigkeit von Akademikerinnen beklagt wird und Frauen aber in prekären Verhältnissen oder migrantische Frauen eigentlich nicht im Blick genommen werden, sondern immer nur gesagt wird, die Akademikerinnen bekommen wenig Kinder, und dann es geht eben darum, dass die richtigen Frauen eigentlich Kinder bekommen sollen, also am besten weiße, gebildete Frauen. Und das zeigt sich dann auch an Maßnahmen wie dem Elterngeld, die dann später eingeführt wurden, weil die orientieren sich ja auch an dem Gehalt der Eltern oder der Frau und sind deswegen halt vom Einkommen abhängig und begünstigen deswegen eher Menschen, die halt viel Geld verdienen. Und die Überschneidung auch hier zu Rassismus eigentlich vorhanden, weil die Zuwanderung als Strategie für eine überalterte Gesellschaft wird nicht in Erwägung gezogen, sondern eben die weißen Ursprungsfamilien sollen mehr Kinder bekommen. Genau. Die ganze Debatte, also wir haben den männerzentrierten Antifeminismus, wir haben Gender im Fokus der Debatte und dann haben wir die ganze Debatte zum Thema Bevölkerungspolitik und demografischen Wandel, und das bereitet dann eigentlich schon so die nächste Welle vor, den familienzentrierten Antifeminismus. Ist wichtig vielleicht zu betonen, dass ab Mitte der 2000er die CDU oder auch die CDU, so auch also eine konservative Partei, auch das Leitbild des Doppelverdienerinnenhaushalts zunehmend in Fokus nimmt, also auch anerkennt oder auch fordert, dass auch Frauen erwerbstätig sind, wobei ich das vor allem sagen würde, dass es vor allem aus einer ökonomischen Perspektive heraus geschieht und nicht unbedingt aus einer feministischen Perspektive, weil dieser Doppelverdienerinnenhaushalt ja dazu führt aktuell, dass die Sorge- und Pflegearbeit voll oft eben wenn der ausgelagert werden kann, dann eben an Care-ArbeiterInnen oft aus dem Ausland und vor allem auch weiterhin Frauen und arme Frauen ausgelagert wird. Also genau, das vielleicht noch so, dass es vor allem vielleicht ökonomische Gründe gibt, warum dann auch konservative Parteien das Doppelverdienen, also dieses Ideal fordern. Aber davon waren nichtsdestotrotz Konservative enttäuscht. Und genau in diese Zeit so fällt dann auch die Mobilisierung und das Erstarken von rechtskonservativen, religiös-fundamentalistischen bis hin zu völkisch-nationalen Gruppen. Und eben parallel das Ganze und auch als Sammelbecken ist da die AfD natürlich zu nennen, die in der Zeit auch erstarkt. Das Ziel bei diesem familienzentrierten Antifeminismus, wo die AfD dann eben großer Akteur ist, ist die Verteidigung der heterosexuellen Kleinfamilie, also Vater, Mutter und Kinder, am besten mehrere Kinder, und ja. Und das Ganze baut eben auf heteronormativen Geschlechterbildern auf. Also ja, es gibt nur Mann, es gibt nur Frau und die soll zusammen eine Familie bekommen. Das Ganze wird dann, also genau, in der Debatte wird dann oft das Bild der vermeintlichen Frühsexualisierung oder Umerziehung, also es sind so Begriffe aus dem Spektrum, diese Begriffe werden verwendet und gesagt, Feministinnen und staatliche Institutionen würden Kinder frühsexualisieren. Und es machen sie fest an Broschüren zur Sexualaufklärung von Kindern, die sich vor allem an ja, sexueller Vielfalt orientieren. Und dann wird gesagt, ja das, das führt zu einer Frühsexualisierung, wenn wir eine Sexualaufklärung bei Kindern haben. Also auch so eine Art Verzerrung, weil es ja sich deutlich zeigt, dass eine dass Sexualaufklärung super wichtig ist als Prävention gegen sexuellen Missbrauch. Aber ja, dann wird dieses Zerrbild von der Frühsexualisierung gezeichnet. Und was auch im Fokus steht, ist eben, dass die heterosexuelle Kleinfamilie als bedroht dargestellt wird, weil in die Zeit fällt ja dann auch die Debatte über die Öffnung und dann auch die Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare. Und auch vermehrt, würde ich sagen, auch eine Sichtbarkeit von Regenbogenthemen. Also aktuell gibt es ja ziemlich große Christopher Street Days und es gibt immer mehr BürgermeisterInnen, die dann auch am Tag irgendwie eine Regenbogenfahne hissen oder ein Grußwort sprechen. Also eine gewisse gesellschaftliche Akzeptanz nimmt zu. Und das wird dann aber als Bedrohung abgewehrt und gesagt, ja, das bedroht unsere Kleinfamilie. Dabei ist es ja eigentlich ein Mehr für viele Menschen, anstatt es nimmt ja niemandem was weg, die Ehe für gleichgeschlechtliche Paare. Und ähnlich wie in den Diskussionen zum demografischen Wandel 2006 ist auch da eben die Überalterung der Gesellschaft in der Debatte wieder ein Thema. Und es wird eben so, das kennen wir auch heute eben, ja, das hält bis heute an, würde ich sagen, dieser familienzentrierte Antifeminismus, dass so ein Angstszenario einer Überfremdung gezeichnet wird und gesagt wird, deutsche weiße Familien müssen mehr Kinder bekommen. Das Thema Familienschutz hat im Antifeminismus, oder ja, Sie nennen es Familienschutz, hat im Antifeminismus besonders strömungsübergreifend und mobilisierendes Potenzial. Das zeigt sich dann insbesondere bei den Debatten um 2014 in Baden-Württemberg, da wurde der Bildungsplan, war das Ziel, den Bildungsplan neu zu fassen und die Akzeptanz von sexueller Vielfalt und verschiedenen Lebensweisen als Querschnittsthema im Bildungsplan zu verankern. Und es blieb dann auch nicht ohne Widerspruch oder gab große Mobilisierung dagegen. Die kam vor allem von einem Realschullehrer aus dem pietistischen Milieu, also hier wieder aus dem religiösen Spektrum oder religiös-fundamentalistischen Spektrum. Der hat dann hat eine Online-Petition gestartet, die innerhalb kurzer Zeit 200.000 Leute unterzeichnet haben. Und was ich hier besonders spannend finde, ist, dass ein Grund dagegen, dass das zum Querschnittsthema im Bildungsplan wird, angeführt wurde, dass Homosexualität eine gefährliche Lebensweise sei, was sich an der hohen Suizidrate von homosexuellen Jugendlichen zeigt. Also, dass da für mich eindeutig Anlass und Wirkung durcheinander gebracht werden, weil ich würde sagen, die fehlende Akzeptanz führt ja eher zu einer hohen Suizidrate, aber das wird da als Argument gegen die Lebensweise angeführt. Genau, der Protest war zunächst online und ging dann aber in Stuttgart zunehmend auf die Straße. Es gab es auch in anderen Städten tatsächlich, wo die Bildungspläne ähnlich überarbeitet werden sollten. Und ich habe auch heute gerade gelesen, also ja, diese Strategie ist immer noch aktuell. In Thüringen hat die AfD gerade was Ähnliches gefordert, also dass die Sexualaufklärung dass sie zurückgedrängt werden soll und nur noch im Biologieunterricht behandelt werden soll. Also genau, ich zeige das gerade mal exemplarisch in Stuttgart, aber das gab es auch in anderen Städten. Da gab es dann große Demos, da gingen 500 bis 2000 Teilnehmende auf die Straße. Und hier das Bild ist eben dann, bisschen später dann eben, als sie sehr groß waren, dann nennen die sich auch Demo für alle, in Anlehnung an die großen Manif pour tous in Frankreich, also die Demos für alle in Frankreich, die richteten sich vor allem gegen die Öffnung für gleichgeschlechtliche Paare und das ist dann in Baden-Württemberg aber auch mehr Thema geworden, also zunächst der Bildungsplan und dann gegen die Öffnung für gleichgeschlechtliche Paare. Und gerade bei dem Thema zeigt sich die deutliche Scharnierfunktion. Das zeigt sich Ja, weil zum Beispiel waren religiöse FanatikerInnen dabei, also insbesondere Lebensschütze waren bei den Demonstrationen, aber auch einfach klassisch extrem Rechte, Maskulinisten und Burschenschaften und die AfD. Aber auch die FDP und CDU haben Grußworte gesprochen. Also das heißt hier einfach ein großes Sammelbecken an verschiedenen Akteuren, die sich in einem gemeinsamen Feindbild oder im gemeinsamen ja, Sorgenbild der Frühsexualisierung ja, zusammentun. Was ich dann noch spannend finde, dass die FDP und CDU eben 2014 noch Grußworte gesprochen haben. 2018 ist dann der Bus der Meinungsfreiheit, der aus dem gleichen Spektrum kommt, hat wieder in Stuttgart Halt gemacht. Und da haben sich dann CDU und FDP bei einer Gegenkundgebung sich dagegen ausgesprochen. Aber dem Ganzen war vorausgegangen, dass da gerade die großen Ausschreitungen in Chemnitz waren und sich dann eben schon dann stärker gegen rechts abgegrenzt wurde. Aber ja, das finde ich dann immer noch so spannend, dass da dann plötzlich eine Abgrenzung stattfindet. Aber das, glaube ich, eher mit den Ausschreitungen in Chemnitz zusammenhängt. Ergebnis dieser Proteste war auf jeden Fall, dass das Thema sexuelle Vielfalt und Akzeptanz jetzt nicht mehr ein Querschnittsthema ist. Es taucht zwar noch auf, aber hat dazu geführt, dass es so ein bisschen zurückgeschraubt wurde, um das so ein bisschen die Wogen zu kletten. Und genau, es lässt sich auch sagen, dass in der Zeit vor allem das religiös-fundamentalistische Spektrum, das davor sich jetzt noch nicht unbedingt immer so stark politisch geäußert hat, da Aufwind bekommen hat und jetzt auch aktiver unterwegs ist. Es zeigt sich eben gerade bei der Zunahme an Demos in dem Bereich, also große Märsche fürs Leben in Berlin, die regelmäßig stattfinden, wo es gerade das Thema Schwangerschaftsabbrüche zentral ist und genau, auch aktiv, also dass aktiv gegen Ärztinnen vorgegangen wird, die Schwangerschaftsabbrüche durchführen, dass die angezeigt werden, also die Debatte um ja, Christina Hähnel und so, sagt euch ja auch was. Und es findet eben so in dieser Zeit so eine Politisierung statt. Genau. Jetzt mache ich so einen kleinen Sprung nochmal und würde nochmal so die ideologischen Anschlussfähigkeiten des Antifeminismus und den gesellschaftlichen Einfluss nochmal aufzeigen. Da finde ich, habe ich jetzt immer wieder schon mal betont, die Überschneidung von Rassismus und Antifeminismus, finde ich eben sehr auffällig, dass sowohl im Kaiserreich als auch heute antifeministische Debatten immer eng verknüpft sind mit den Debatten um demografischen Wandel und dem Bild des Aussterben der weißen Deutschen, der Arier, also das ist jetzt eher Rhetorik aus dem Antifeminismus, aus dem Kaiserreich, das wird jetzt heute so nicht mehr aktiv so gesagt werden, aber heute gibt es eben dann trotzdem die Debatte um den demografischen Wandel, ist da immer ein starker Einstieg bei Antifeminismus. Genau, auch dieses, dass eben die Überalterung der Gesellschaft auch nicht durch Zuwanderung gelöst wird oder das nicht als Lösung dargestellt wird, sondern es sollen halt Deutsche mehr Kinder bekommen. Und das ist auch für Antifeminismus, würde ich sagen, deswegen anschlussfähig, weil diese Debatte Frauen auf die Rolle als Mutter und auf die private Rolle zurückdrängt. Also da zeigt sich so eine gute Überschneidung. Und genau, was ich ideologisch würde ich sagen, überschneidet sich das im Bild der Volksgemeinschaft, also das vor allem im Kaiserreich präsent war, aber ich würde sagen auch heute noch latent vorhanden, also dass sich nach außen durch Rassismus abgegrenzt wird, also es sollen nur die Weißen oder nur ja, Bio-Deutsche sollen zu Deutschland gehören und nach innen ist die Gesellschaft nach Geschlecht geordnet, also dieser Spruch, dem Mann der Staat, die Frau die Familie, das so das Gemeinsame bei Rassismus und Antifeminismus. Genau, wichtig finde ich da auch zu sagen, dass es einen Pronatalismus für bestimmte Kinder und Familien gibt. Also es gibt ja dieses in Abgrenzung zur Willkommenskultur für Geflüchtete, auch von der AfD, dieses Bild der Willkommenskultur für Kinder und damit wird ja so eine vermeintliche Familienfreundlichkeit und Kinderfreundlichkeit auch vorangetrieben. Und dass es mit der Familienfreundlichkeit halt nicht weit her ist, zeigt sich auch deutlich, dass aus demselben Spektrum eben diese Petition kommt, Familiennachzug stoppen, also wo es verhindern soll, dass Geflüchtete ihre Familien nachholen können. Also diese und mit diesem Bild dann auch unterlegt, das ist ein Bild aus dem Spektrum, wo so ein Angstszenario von so einer Übernahme gezeigt wird, würde ich sagen. Wo sich auch eine deutliche Überschneidung zeigt von Rassismus und Antifeminismus, ist bei aktuell rassistischen Debatten um Gewalt gegen Frauen, also anders als bei der MeToo-Debatte, wo es generell um Gewalt gegen Frauen oder sexuelle Ausbeutung von Frauen geht, Werden gerade so Fälle wie die Ermordung einer Studentin in Freiburg durch einen Geflüchteten oder in Kandel ist ja was Ähnliches passiert oder auch in anderen deutschen Städten oder auch die Gruppenvergewaltigung in Freiburg seitens Rechter eben aufgegriffen und immer nur dann zum Thema gemacht, eben wenn Geflüchtete oder Migranten daran beteiligt sind und das Ganze dann vor allem oder hauptsächlich mit der Herkunft der Täter argumentiert wird. Und parallel finde ich eben auch wichtig, dass das Ganze eben die Frauen auf den Status als Schutzbedürftige zurückdrängt und ins Häusliche eigentlich wieder zurückdrängt. Und also genau, zum Beispiel gab es, also ich habe jetzt die Debatte im Kopf, weil ich auch in Freiburg lebe, da gerade bei der Gruppenvergewaltigung, wo auch Geflüchtete beteiligt waren, hat der Polizeipräsident zum Beispiel gesagt, Frauen sollen sich halt auch nicht wehrlos machen durch Alkohol. Also dass so eine Art Victim-Blaming dann stattfindet und auch eben ja gesagt, Frauen müssen sich halt immer schützen. Und da fand ich eine Intervention, die in Freiburg stattgefunden hat, die ich auch sehr empowernd fand, war so eine große Frauen-Nachttanz-Demo mit dem Titel Let's Take the Streets, Let's Take the Night, wo man einfach zusammen unterwegs war und gesagt hat, so, wir lassen es jetzt auch nicht zurückdrängen und nicht immer die ganze Zeit sagen, dass wir ja so schutzbedürftig sind und wir sind zusammen stark und tun uns zusammen und haben praktisch aus der Debatte uns ja feministische Solidarität anstatt zurückdrängen. War so die Antwort. Genau, die Überschneidung von LGBTQI-Feindlichkeit und Antifeminismus, würde ich sagen, die ist insbesondere, zeigt sich das am Bild der Heteronormativität vereint. Also Heteronormativität meint, dass es die Vorstellung, dass es eben ausschließlich zwei Geschlechter gibt und die Gesellschaft nach dieser Logik organisiert ist, also eine Einteilung in klassisch weiblich und klassisch männliche Sphären, Eigenschaften und Berufe. Und die Heterosexualität, genau, basiert auf Heterosexismus und auch der Heterosexualität, dass eben, ja, es gibt nur Männer und Frauen und die sollen auch immer gegengeschlechtlich lieben. Und es zeigt sich im Kaiserreich, würde ich sagen, eben damit, dass der Frauenbewegung vorgeworfen wird, dass sie Frauen entweibliche und zu Zwitterwesen machen würde. Also wird da so ein Aufbegehren gegen klassische Geschlechternormen problematisiert und abgewehrt. Und das sind aber auch Bilder, die wir heute noch eben, die Feministin ja heute noch gerne vorgeworfen wird oder auch Menschen aus dem LGBTQI-Spektrum ja auch dann irgendwie abgewertet werden und irgendwie problematisiert werden, weil sie eben vielleicht zu dem Bild der Heteronormativität widersprechen. Und besonders deutlich zeigt sich das eben auch in dem Familienbild, was sich im familienzentrierten Antifeminismus ja zeigt. Im Kaiserreich war das schon ähnlich, da wurde die Frauenemanzipation abgewehrt und die höhere Frauenbildung, weil gesagt wird, das würde Frauen unfruchtbar machen. Also war da auch das Ziel eben, dass Frauen ja für die Familie und Familienplanung zuständig sind. Also hier ganz wichtig, oder ja, was ich hier so ein klassisch antifeministischer Diskurs ist, dass eben so eine Gleichmacherei und die Erziehung zum Einheitsmenschen immer behauptet wird. Also ich habe hier genau das Kämpfen für Vielfalt, was ich bei LGBTQI-Bewegung und bei Feminismus sehen würde, wird als Gleichmacherei behauptet. Da gibt es aktuell auf der Seite von den Demos für alle dieses Bild, ich hoffe, man erkennt es gut, diese weißen Einheitsmenschen, Elternteil 1, Elternteil 2 und gesagt, das sei das Ziel von Feminismus. Genau, und ich finde es ganz spannend, dass das als Einheitsmensch und Gleichmacherei dargestellt wird. Dabei ist ihre Vorstellung von Gesellschaft in rosa und blau ja eigentlich ziemlich einheitlich und sieht halt, gibt denen genau zwei Varianten, nämlich eine typisch männliche und eine typisch weibliche Variante. Und dem Ganzen habe ich jetzt nochmal bildhaft gegenübergestellt hier, das Bild der Vielfalt, das eben viel bunter ist. Genau, das ist auch bei den Demos für alle in Stuttgart, hat die Oper in Stuttgart dieses Bild der Vielfalt dem entgegengestellt und finde, das ist, bringt es ganz gut bildlich eigentlich auf den Punkt, dass diese Gleichmacherei behauptet wird, aber eigentlich geht es ja darum, dass für viele Menschen eine diverse Gesellschaft möglich ist und eine Chancengleichheit und überhaupt die Möglichkeit, sich frei entfalten zu können. Dann finde ich es noch die Überschneidung von Antifeminismus und Antisemitismus interessant oder wichtig zu betonen. Da haben Horkheimer und Adorno schon in der Dialektik für Aufklärung das hervorgehoben, wenn sie sagen, die Erklärung des Hasses gegen das Weib als die Schwächere an geistiger und körperlicher Macht, die an ihre Stirn das Siegel der Herrschaft trägt, ist zugleich die des Judenhasses. Also so eine Überschneidung von Antifeminismus und Antisemitismus zeigt sich insbesondere daran, dass sie zu einer ähnlichen Zeit aufkommen. Also beide kommen in, also der moderne Antisemitismus und der Antifeminismus kommen zu Zeiten des Kaiserreichs auf und beide als Gegenbewegung zu den aufkommenden Emanzipationsbestrebungen, also der jüdischen Emanzipation und der Frauenemanzipation. Und lässt sich deswegen auch immer als eine antimoderne Bewegung begreifen, die eben immer versucht, eine Emanzipation zurückzudrängen und eine verklärte und idealisierte Vergangenheit anstrebt. Und beide beruhen eben auch auf einer natürlichen Ungleichheitsvorstellung. Das macht ja auch den modernen Antisemitismus aus, der eben nicht mehr mit einer Religion hauptsächlich argumentiert, sondern auch mit so biologischen Merkmalen oder vermeintlich zugeschriebenen und Konstrukten, aber halt vermeintlich biologisch argumentiert und eine natürliche Ungleichheit argumentiert. Genau, was beiden Vorstellungen auch ähnlich ist, ist, dass sowohl Antifeminismus als auch der Ideologie liegt zugrunde, dass sowohl Frauen als auch Jüdinnen und Juden als das andere schlechthin dargestellt werden und als Projektionsfläche von verschiedenen Angstvorstellungen dienen. Also sowohl Jüdinnen und Juden als auch Frauen werden als unzivilisiert, triebhaft und kulturlos dargestellt, also mit Zuschreibungen der Schwäche. Das zeigt sich auch daran, dass zum Beispiel Juden mit weiblichen Attributen dargestellt werden, also als verweiblicht aufgrund der Beschneidung. Also da zeigt sich so eine Überschneidung der Ideologie. Und was ich das Besondere finde, wo sich vielleicht auch ein bisschen unterscheidet zum Rassismus und der Überschneidung zu Antifeminismus, dass sowohl beim Antisemitismus als auch beim Antifeminismus zum einen eine Abwertung stattfindet, aber gleichzeitig auch ein Bild der Übermacht in den Ideologien beinhaltet ist. Das zeigt sich beim Antifeminismus auch in so einer anti-intellektuellen Haltung, also dass zum Beispiel gegen Gender Studies oft ganz stark gewettet wird, auf einer wissenschaftlichen Ebene. Genau, und bei beiden hat man so eine Übermacht und Dominanz von Feminismus und jüdischer Kultur, wird behauptet. Genau, das zeigt sich auch, dass sich Antifeminismus heute vor allem oft auch in antisemitischen Codes äußert, also mit so Bildern der Übermacht. Und gerade bei der Debatte um Gender Mainstreaming wird auch manchmal wurde auch schon immer wieder von so einer Hidden Agenda, also von so einer versteckten eigentlichen Agenda gesprochen, als sei Gleichstellung nicht ein Ziel für sich, sondern da müsste jetzt eigentlich noch was dahinter stehen. Das ist ein Artikel, taucht das immer wieder auf. Oder aus dem Bereich der Antifeministin wird auch teilweise von Femokratie gesprochen, also als würden wir in einer feministischen Weltherrschaft oder feministischen Diktatur leben. Das sind so Zerrbilder, die man auch als antisemitische Codes verstehen könnte. Genau, und da ist so die These, dass von Karin Stöckner, einer Soziologin aus Wien, dass sich Antifeminismus heute anschlussfähiger ist als Antisemitismus und ist deswegen überlagert. Also ich zitiere sie. Der Gender-Diskurs kann dabei durchaus als Deckideologie für sekundären Antisemitismus fungieren. Die Flexibilität des Antisemitismus, der den Charakter einer Welterklärung annimmt, erweist sich auch darin, dass er von anderen wesensverwandten Ideologien vertreten werden kann, ohne dass er dadurch seine Wirkung einbüßen würde. Das liegt daran, dass Nationalismus, Sexismus, Antifeminismus, Homophobie und Antisemitismus ineinander verzahnte Ideologien sind, die sich gerade auch in gegenseitiger Verschränkung beständig neu formieren. Frauenfeindliche und antifeministische Diskurse eignen sich ebenfalls dafür, eine antisemitische Bedeutung mitzutransportieren. Also so die These, dass ein offener Antisemitismus aktuell, also da geht es um Österreich, nicht so akzeptiert ist und sich deswegen so auf antifeministische, anti-gender-Diskurse zurückgezogen wird und gleichzeitig der Antisemitismus aber in der Diskussion mit drin steckt. Genau. Ich komme so zum Schluss und fasse nochmal zusammen, was so das Wichtigste ist für mich im Antifeminismus. Und zwar finde ich es wichtig und genau, können wir vielleicht auch gleich nochmal drüber diskutieren, aber darum ging es mir eigentlich auch zu zeigen, dass Antifeminismus immer eine Gegenbewegung zur emanzipatorischen Bewegung ist, also immer als Gegenbewegung auch zu Erfolgen stattfindet, also im Kaiserreich eben zu großen Emanzipationsbewegungen, aber auch heute diese Wellen, die ich aufgezeigt habe, sind eigentlich immer schon Errungenschaften, also oder Debatten, die gerade stattfinden, sei es eine Frauenquote oder Gender Mainstreaming oder auch die Akzeptanz von sexueller, also oder dass der Bildungsplan überarbeitet werden soll, sind immer so Gegenbewegungen zu Erfolgen. Genau, wichtig ist auch, dass Antifeminismus, das habe ich jetzt gerade im zweiten Teil eben gezeigt, immer anschlussfähig zu weiteren Ungleichheitsideologien ist, wie zu Rassismus, LGBTQI-Feindlichkeit und Antisemitismus. Und ich würde auch die These vertreten, dass sich Antifeminismus halt nicht gegen eine konkrete Gruppe, sondern eher gegen eine vage Gruppe äußert, gegen die Feministin, aber das ist auch nicht so klar und dadurch vielleicht auch so eine Türöffner-Ideologie sein kann, weil nicht so eine Menschengruppe direkt abgewertet wird, sondern mit Angstbildern gearbeitet wird und eher so eine abstrakte Feindschaft ist. Aber dadurch, dass es eng verzahnt ist mit anderen Bereichen wie Rassismus und Antisemitismus, eben da auch so eine Türöffner-Ideologie sein kann. Genau, wichtig ist, dass das gemeinsame Feindbild Feminismus auch als Scharnierfunktion dienen kann. Das zeigt sich insbesondere bei den Demos für alle in Stuttgart, aber auch bei anderen Themen, dass sich halt verschiedene Spektren von religiös fundamentalistisch zu konservativen bis hin zu extrem Rechten sich in vielen Punkten eben auch nicht einig sind, aber beim gemeinsamen Feindbild Feminismus oder sexuelle Vielfalt oder so sich ganz gut punktuell auf jeden Fall mindestens zusammentun können und da dann auch eine mobilisierende Funktion haben. Was ich auch noch wichtig finde, ist, dass Antifeminismus in Arbeiten und Forschung oder auch im Aktivismus gegen Rechts oft noch wenig aufgenommen, noch wenig thematisiert wird und oft als Randthema behandelt wird. Und das finde ich fahrlässig, weil es zeigt sich, finde ich, wenn man sich rechte Bewegungen aktuell, aber auch historisch anguckt, dass eigentlich alle rechten Bewegungen immer mit einem Antifeminismus verquickt sind und sich bis heute zum Beispiel in Ungarn unter Orban wurden Gender Studies zum Beispiel verboten oder in Polen wird der Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen ist sehr schlecht, aber so, dass die Frauen oder feministische Themen oder auch emanzipatorische Themen immer sehr schnell zurückgedrängt werden. Und für mich macht es, deswegen finde ich, dass Antifaschismus sich auch immer gegen Antifeminismus richten muss und den Blick eben auch auf Antifeminismus richten muss und das nicht so als Randthema behandeln sollte. Und es macht für mich auch eigentlich nur Sinn, weil Feminismus für mich auch immer Antifaschismus bedeutet, weil sich Feminismus meiner Meinung nach Feminismus wehrt sich gegen eine Welt, die auf einer hierarchischen Aufteilung der Welt nach zwei Geschlechtern wehrt und eine vielfältige Lebensweise und eine gerechte Lebensweise für alle Menschen einfordert. Und ist damit eben nicht anschlussfähig an faschistisches Denken, weil faschistisches Denken ja auf eine Einteilung der Welt in Gut und Böse und auf weiteren Binaritäten und auf Hierarchien aufbaut und dagegen wehrt sich Feminismus. Und deswegen, wie es auch der Flyer schon sagt, alerta, alerta Feminista. Genau. Danke für eure Aufmerksamkeit.